das ist der ICF Basel Podcast.
Hey, danke vielmals. Ich bin wirklich von Zürich. Leider, das mit dem Dialekt hat nicht wirklich geklappt. Er ist irgendwo stehen geblieben im Aargau. Es ist jetzt so eine Mischung zwischen langem A, aber irgendwie nicht Baseldeutsch, aber auch nicht wirklich Zürichdeutsch. Aber es ist halt einfach, wie es ist. Ich habe heute Morgen, gerade etwa um 10:30 ist meine kleine Tochter gekommen und hat mir das noch gegeben und hat gesagt, Mami, schau, ich habe ihr aber gesagt, ich bin ein bisschen nervös. Und dann hat sie mir gesagt, Mami, das habe ich noch für dich gebastelt. Das ist der Bledi. Und der Bledi, das ist ein Tier mit Sprachfehler. Er würde eigentlich Bredi heißen, von Prediger. Und der Bledi, der tut mir helfen, dass es heute ein bisschen gut gehen kann. Und dann hat sie gesagt, aber Mami, gell, er ist nur ausgelehnt. Ich möchte ihn dann wieder haben. Und dann bin ich heute gegangen und habe gesagt, darf ich ihn für heute Abend noch einmal haben? Und dann musste sie lange überlegen. Also gut. Also ich bin jetzt froh, der Bledi ist noch einmal bei mir dabei. Und ich hoffe, er kann mir ein bisschen hier helfen. Und wir sind mitten in dieser Serie Hashtag Jesus 2018. Und beim ersten Vorbereiten für die Predigt, da habe ich gemerkt, Christine, du bist wirklich so überhaupt voll gar nicht, wirklich nicht dabei. Ich habe auf meinem MacBook anfangen zu schreiben und dann habe ich gedacht, fang schon mal an mit dem Titel Hashtag Jesus 2018. Und dann habe ich gemerkt, ich finde das nicht. Ich finde das Zeichen-Hashtag nicht, ich weiß nicht. Und das im Jahr 2018. Ich habe gemerkt, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Hashtag-Zeichen gebraucht. Und dann dachte ich, komm, ist doch gleich. Dann habe ich ausgeschrieben, Hashtag Jesus 2018. Und dann habe ich das so gesehen und dachte, nein, das sieht sau blöd aus. Also, ich meine, wer interessiert sich schon für meine Vorbereitung, aber irgendwie ist es mir peinlich vor mir selber gewesen. Und dann habe ich gedacht, nein, das geht nicht. Und dann habe ich gefunden, nein, aber den Hannes zu fragen, ist irgendwie auch nicht so, das war Hannes, wie mache ich das und so, das mache ich schon die ganze Zeit. Und dann habe ich gefunden, Google. Google, das kann sogar ich. Und jetzt Google und YouTube, sei Dank, weiss ich, also wenn du bei Mac irgendwie da auf Alt, da unten und da oben aufs 3 gleichzeitig miteinander drückst, dann gibt das Hashtag Jesus. Nein, nur das Hashtag. Und Jesus musst du dann trotzdem noch ausschreiben. Also, ich bin wirklich begeistert, ich bin wirklich stolz, dass man auch so in diesem fortgeschrittenen und in diesem reifen Alter von fast 44 immer noch lernen kann. Und ich bin stolz, ja, das, also da könnte man jetzt zum Beispiel applaudieren, das ist so. Ja, man kann wirklich applaudieren. Es ist nämlich wirklich also eine Leistung. Und irgendwann werde ich das vielleicht sogar in meinem alltäglichen Leben noch brauchen können. Nein, aber noch viel mehr begeistert bin ich, dass wir in dieser Serie Hashtag Jesus 2018 sind. Und dass wir in diesen letzten Wochen, also Vorbereitung auf die Ostern hin, so die letzten 24 Stunden von Jesus zusammen anschauen. Weil in diesen 24 Stunden vor dem Tod und vor der Auferstehung von Jesus, da spitzt sich so alles zu. Das ist der Moment, in dem sich die Welt verändert hat. Und ich glaube, das ist auch der Moment, durch den sich deine und meine Welt, unsere ganz persönliche Welt, immer wieder aufs Neue verändern kann. Und Christen auf der ganzen Welt, egal mit welchem konfessionellen Zugang sie ihr Christsein so leben und ausleben, feiern den Moment der Auferstehung von Jesus. Und wir feiern nächste Woche die Auferstehung von Jesus. Aber vor dieser Auferstehung gibt es eine Geschichte voller Schmerzen, gibt es eine Geschichte voller Kampf, voller Enttäuschung, voller Hoffnungslosigkeit, voller Zerbruch. Gibt es eine Geschichte voller Leiden und gibt es eine Geschichte, die im Tod endet. Aber genau in dieser Leidensgeschichte, genau in diesem Zerbruch, können wir Gott ganz neu entdecken. In diesen letzten 24 Stunden, vom Donnerstagabend nach Sonnenaufgang bis am Freitagabend, da ist so viel passiert. Da verbringt Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen engsten Freunden, verbringt er das letzte Abendmahl. Er geht in den Garten, geht Gethsemane, er betet, er ringt mit Gott und er nimmt drei von seinen Freunden mit und die haben nichts besser zu tun, als einzuschlafen. Er wird von einem von seinen nächsten Freunden wird er verraten. Er wird von den religiösen Führern wegen Gotteslästerung verurteilt und für schuldig befunden. Er wird vom römischen Statthalter Pilatus wegen Aufruhr verurteilt. Er wird von den römischen Soldaten aufs Übelste verhöhnt, verspottet und gefoltert. Und er wird brutal gekreuzigt. Er stirbt und wird begraben. Das sind die letzten 24 Stunden von Jesus. Und das ist ziemlich viel, was da passiert. Und in dieser Serie haben wir schon und werden heute noch so verschiedene Momente und verschiedene Begegnungen anschauen, wie Jesus gehabt hat in diesen 24 Stunden. Und ich hoffe und ich bete, dass wir nochmal neu ein Bild bekommen und neu das Herz von dem Gott entdecken, der sich in Jesus unter die Menschen gemischt hat. Und ich hoffe und ich bete, dass wir ganz viel über Jesus, aber dass wir auch ganz viel für uns selber und über uns selber entdecken. Heute schauen wir die Stelle in Markus 15, 24 bis 39 an. Vorher ist beschrieben worden, wie Jesus gefoltert und wie Jesus demütigt worden ist. Und in Vers 24 fängt dann so die Beschreibung von der eigentlichen Kreuzigung an. Es heisst dort, dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein. Der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ich weiß nicht, ob du den Film von Mel Gibson, The Passion of the Christ, kennst. Ich konnte den fast nicht schauen. Der Mel Gibson, der gibt wirklich alles, um die Kreuzigung so realitätsgetreu wie möglich darzustellen. Und es ist brutal und es könnte nicht brutaler sein. Aber die Realität, die ist so brutal gewesen. Und dann lesen wir, wie der Markus das macht. Er schreibt erstaunlich nüchtern die Kreuzigung an sich. Er sagt einfach: Er wurde gekreuzigt. Das ist alles. Aber dafür malt der Markus und auch die anderen Evangelisten malt ein ganzes nächstes, ein detailliertes und ganz präzises Bild von den allerletzten Begegnungen, die Jesus gehabt hat. Das sind einerseits Soldaten, die ihn gekreuzigt haben. Und noch bevor Jesus tot ist, verteilen sie schon seine Kleider. Sie losen um sein Untergewand, weil das ein Teil von ihrem Lohn war. Das sind 2 Verbrecher, links und rechts neben ihm. Wir lesen, dass sie ihn ebenfalls verspottet. Sie beschimpfen ihn. Aber plötzlich merkt einer von diesen Verbrechern, hey, der Jesus, der Mann neben mir, der ist gar nicht schuldig. Und er sagt das Jesus. Und Jesus schaut ihn an und sagt, schau, du wirst heute mit mir noch im Paradies sein. Und das sind ganz gewöhnliche Leute, die vorbeilaufen. Weil die Römer, die haben perfiderweise die Kreuzigungen so zmitzt auf Verkehrswegen, Hauptverkehrswegen veranstaltet. Und es hat Leute gehabt, die haben einfach müssen vorbeilaufen. Aber dann hat es auch ganz viele Leute gehabt, die auf so eine dekadente Art und Weise neugierig gewesen sind. So sensationsgeil. Die haben sich die Kreuzigung einfach nicht entgehen lassen. Und sie sind gekommen und sie haben sich lustig gemacht über Jesus. Und das sind die Priester und die Schriftgelehrten, die Jesus verhöhnen und die Jesus verspottet. Und der Johannes beschreibt, wie in der Nähe vom Kreuz auch so eine Gruppe von Frauen war. Frauen, die Jesus über manches Jahr begleitet haben. Und unter diesen Frauen ist Maria die Mutter von Jesus. Und Jesus sieht auch sie. Das sind alles so Begegnungen. Am Schluss, da treffen wir nochmal so eine balte Ladung an Begegnungen von Jesus mit Menschen. Und ich glaube, das ist so bezeichnend, weil um Menschen ist es Jesus immer gegangen. Jesus ist von dem Himmel oben runtergekommen für Menschen. Er ist für uns Menschen gekommen. Und Jesus ist für Menschen, für uns Menschen, ist er an das Kreuz gegangen. Und die allerletzte Begegnung, die Markus beschreibt, ist die Begegnung mit dem römischen Hauptmann. Der Hauptmann, der beim Kreuz gestanden ist und gesehen und erlebt hat, wie Jesus stirbt. Die Aufgabe von dem römischen Hauptmann, von dem Centurio, war, die Kreuzigung zu überwachen. Die Römer die haben Kreuzigungen über fast 800 Jahre lang praktiziert. Und so eine Kreuzigung, das ist wahrscheinlich die grausamste von allen möglichen Todesstrafe gewesen. Es ist buchstäblich darum gegangen, die Verurteilten so lang wie möglich, so heftig wie möglich, so qualvoll wie möglich und so demütigend wie möglich am Leiden zu lassen. Und dabei das Ganze so zu inszenieren, dass es möglichst viele Leute haben müssen sehen. Wir müssen uns vorstellen, ich habe es vorher schon erwähnt, dass die Kreuzigungen an Hauptverkehrsweg vollstreckt worden sind. Dort, wo möglichst viele Leute haben müssen durchgehen. Das wäre bei uns wie so auf dem Barfi. Nicht irgendwo in Kleinhünigen, nicht irgendwo im Industriequartier, nicht irgendwo in Biersfelden am Rand vom Hartwald oder in Allschwil knapp vor Frankreich. Sondern auf dem Barfi, dort, wo du irgendwann einmal durch muss. Und da müssen wir uns vorstellen, die Verurteilten, die sind manchmal tagelang an diesem Kreuz gehangen. Die sind tagelang an diesem Kreuz gehangen und haben gelitten, bis sie buchstäblich verreckt sind. Und außerhalb von Israel hat man dann die Toten noch einfach an diesem Kreuz hangen lassen. Tagelang. Bis sie verwest sind, bis sie verrottet sind, bis sie von Tieren halb oder ganz gefressen worden sind. Und der Seneca, ein römischer Philosoph, der hat gesagt, wenn Gefahr besteht, verhaftet und gekreuzigt zu werden, so ist es besser, Selbstmord zu begehen. Der Cicero, ein römischer Politiker, hat die Kreuzigung als die grausamste und die ekelerregendste Strafe bezeichnet. Und der Josephus, ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber, hat die Kreuzigung die mitleiderregendste von allen Todesarten genannt. Und da ist also der Hauptmann, der Centurio. Bei dieser Kreuzigung. Und er war der mächtigste anwesende römische Mann gewesen. Man kann ausgehen davon, dass der Centurio so als seine Zeit als gewöhnlicher Soldat schon sehr viel Brutalität erlebt hat. Und man kann ausgehen davon, dass er in seiner Zeit als Hauptmann auch schon einige Kreuzigungen miterlebt hat. Er war verantwortlich für Ordnung. Er war dafür verantwortlich, dass der Ablauf eingehalten worden ist. Einerseits bei den Zuschauern, die schauen konnten, und andererseits bei seinen Soldaten, die Kreuzigungen durchgeführt haben. Aber die wichtigste Aufgabe war, zu überwachen, dass die Strafe vollzogen wird und dass der Tod wirklich eintritt. Er und seine Soldaten, die haben selber müssen mit der Todesstrafe rechnen, wenn die Strafe der Auftrag nicht erfüllt worden ist und wenn einer von den Verurteilten sogar hätte können flüchten. Und dass wir ein besseres Bild von diesem Hauptmann bekommen können, schauen wir uns zusammen ein Video an.
Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na, meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten am gleichen Abend Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Aber unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus? Ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden. Weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hingen zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus und der andere, der bat Jesus, an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war irgendwie merkwürdig. Und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich. Ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war ein spezieller Moment, wurde still. Gänsehaut. Und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme, es ist vollbracht. Und dann senkte sich sein Kopf. Er war tot. Hey, das war wirklich der Sohn von Gott.
Schauen wir uns den Hauptmann noch ein bisschen neuer an. Der römische Hauptmann, der überwacht jetzt also die Kreuzigung. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Beruf. Und wir können es uns vielleicht nicht vorstellen, aber vielleicht hat er sogar so eine Art von Berufsstolz gehabt. So im Sinn von meine 84. Kreuzigung und auch die werde ich gut über die Beine bringen. Das ist mein Auftrag. Weil sonst bedeutet das für mich und für meine Soldaten den sicheren Tod. Und wir haben es gehört vorher, das war nicht so eine 0815-Kreuzigung. Weil einer von diesen Verurteilten, Jesus, das war so ein religiöser Unruhestifter. Und das war sehr heikel in diesem politisch und religiösen, unruhigen und sehr instabilen Jerusalem. Und zu allem anderen sind sie noch kurz vor dem jüdischen Viertag gestanden, am Passafest. Das sind nicht wirklich ideale Bedingungen für eine reibungslose Kreuzigung. Aber bis jetzt ist aus der Sicht vom Hauptmann alles reibungslos und alles gut gegangen. Und so überwacht der Hauptmann die Kreuzigung. Und er sieht und er erlebt den Jesus aus allernächster Nähe. Und er sieht, anstatt an diesem Kreuz zu hängen und zu fluchen und zu schimpfen, kümmert Jesus sich um den Verbrecher neben ihm. Und statt ihn, den Hauptmann, und seine Soldaten zu verwünschen und statt denen, die ihn verhöhnen und verspottet, alles zurückgeben wollen, betet er für alle. Und er sagt, Vater im Himmel, vergib diesen Menschen. Vergib denen, weil sie wissen doch gar nicht, was sie machen. Und irgendetwas ist so ganz, ganz anders an dieser Kreuzigung, als bei diesen zig Kreuzigungen, wo er vorher dabei war. Und zu allem anderen kommt um den Mittag herum noch so eine Dunkelheit. Ganz unerklärlich. Alles verfinstert sich. 3 Stunden lang. Und dann stößt der Jesus einen letzten Schrei aus. Es ist vollbracht. Und in dem Moment stirbt er. Und in dem Moment wird dem Hauptmann klar. Und das stimmt. Das ist Gottes Sohn. Der Geschundene, der Demütigte, der Gekreuzigte. Jesus, das ist Gottes Sohn. Der elende Mensch, der Mensch, den man fast nicht anschauen kann, den man fast nicht vertraut anzuschauen, das ist Gott. Keine Religion, keine Vorstellung von Glauben stellt sich an Gott so vor. Aber der Gott aus der Bibel, der stellt sich uns Menschen so vor und sagt, ich bin der Geschundene, ich bin der Gekreuzigte, ich bin der geopferte Gott. Das ist fast wie eine Provokation für menschliche Glaubensvorstellungen. Wenn man an diesem Gedanken so ein bisschen weiter denkt, dann kommt es mir vor, ist es wie eine kleine Explosion im Kopf. Und der Titel der heutigen Predigt, Frei von Religion, nimmt den Gedanken auf, dass es eben keine Religion gibt, wo der absolut absurde Gedanke kommt, sich Gott so zu vorstellen. In vielen Religionen ist das Opfern an sich ein üblicher Bestandteil. Auch das spezifische Sühneopfer, also dass sich der Mensch durch das Opfer wieder mit Gott versöhnen kann, gehört dazu. Und auch im jüdischen Glauben gibt es ganz viele verschiedene Opferriten. Im Alten Testament hat Gott den Menschen durch Sünde und durch Schuldopfer die Möglichkeit gegeben, sich wieder mit Gott zu versöhnen. Und dann hat es zusätzlich noch so einmal im Jahr den ganz speziellen Versöhnungstag gegeben. Das war der Yom Kippur. An diesem einen einzigen Tag hat der Hohepriester ins Allerheiligste reingehen. Das Allerheiligste, das war im Tempel so abgetrennt mit einem Vorhang. Und hinter dem Vorhang war das Allerheiligste mit der Bundeslade. Und dort rein hat man nicht gehen dürfen, ausser an diesem Yom Kippur. Dort ist der Hohepriester nach ganz vielen Vorkehrungen ist er dort reingegangen und hat einen Geissbock geopfert. Als Opfer für die Sünde vom ganzen Volk. Und dann hat er einen zweiten Geissbock genommen. Und auf den zweiten Geissbock hat er symbolisch alle Sünden vom ganzen Volk von diesem Jahr auf den Geissbock gelegt. Von dort her kommt das Wort Sündenopfer in unserem Sprachgebrauch. Und Sündenbock. Und der Sündenbock, dann hat er nachher dann in die Wüste rausgeschickt, über die Klippen der judäischen Wüste. Und auch das wieder, als ein Zeichen dafür, dass so wie der Geissbock nie mehr zurückkommt, weil nach diesen Klippen ist es fertig für den Geissbock. Wie der Geissbock nie mehr zurückkommt, so sollen auch die Sünden von diesem Jahr nie mehr zurückkommen. Aber das neue Jahr ist wiedergekommen. Und es sind neue Sünden gekommen. Und man hat wieder müssen opfern. Und der Yom Kippur ist Jahr für Jahr gekommen. Und Jahr für Jahr hat man für seine Sünden müssen opfern. Hat man müssen für seine Sünden ein Opfer darbringen. Und im Hebräer 9 wird der Zusammenhang vom Versöhnungstag und dem Opfertod von Jesus am Kreuz gemacht. Es heisst dort in Hebräer 9, Vers 7, den anderen Raum, das Allerheiligste, darf aber nur der hohe Priester betreten. Und das auch nur an einem einzigen Tag im Jahr. Hier bringt er das Blut eines Tieres als Opfer dar, damit Gott ihm seine eigene Schuld und auch die Sünden seines Volkes vergibt. In Vers 11 geht es dann weiter und es heißt, seit Jesus Christus gilt diese neue Ordnung. Er, also Jesus Christus, ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum, größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Und wir haben es am Anfang gelesen in Markus. wo Jesus stirbt, da reißt gleichzeitig im Tempel der Vorhang Allerheiligsten von oben bis unten. Und das ist wieder so ein Zeichen. Schau, mit dem Tod von Jesus ist der Zugang zur Gegenwart von Gott frei für jeden Mensch. Mit dem Tod von Jesus sind die Sünden ein für alle Mal, für immer und ewig vergeben. Ein für alle Mal und für immer, für ewig von Schuld befreit. Ein Gott, der sich selber opfert für seine Menschen, die Fehler gemacht haben. Ich glaube, das ist auch heute noch ein absolut revolutionärer Gedanke. Und was Gott uns in Jesus Christus zeigt, sprengt menschliche Ideen von Gott. Und was ist das denn für ein Gott? Und ich glaube, da gibt es ganz eine kurze Antwort drauf. Das ist ein Gott, der dich und mich so unglaublich fest liebt, dass man das mit Wort wahrscheinlich gar nicht beschreiben könnte. Es ist der Gott und es ist der Jesus, der in seinem grössten Leiden, in seinem grössten Verlassensein, in seinem grössten Zerbruch den Menschen sieht. Den Kriminelle neben ihm, die Menschen, die ihn verspottet und verhöhnet, die Menschen, die ihn foltert und hinrichtet. Das ist der Jesus, der die Menschen sieht und voller Liebe und voller Erbarmen sagt: Vater, vergib ihnen. Sie wissen gar nicht, was sie machen. Und ich glaube, wir tun gut daran, den Jesus am Kreuz immer wieder zu sehen. Und so in unserem Kreis, da tun wir eigentlich gerne ein leeres Kreuz zeigen. Weil wir feiern so die Auferstehung. Und es ist so wichtig, dass Jesus auferstanden ist und eben nicht mehr an diesem Kreuz hängt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist an diesem Kreuz gehangen. Jesus ist an diesem Kreuz gehangen für dich. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns den Blick von Jesus an diesem Kreuz immer wieder aussetzen. So wie der Hauptmann das gemacht hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass du den Blick von Jesus suchst und dass du einmal mehr erlebst, wie Jesus dich anschaut. Er schaut dich von diesem Kreuz an, ohne Vorwurf, sondern voller Verständnis. Er schaut dich von diesem Kreuz an, ohne Erwartung an Opfer, sondern voller Gnade. Er schaut dich an von diesem Kreuz, ohne Erwartung an gute Werke, ohne Erwartung an Leistung, sondern voller Erbarmen und Liebe. Und ich glaube, es tut so gut, wenn du immer wieder zu diesem Kreuz kommst und nicht nur siehst, wie Jesus dich anschaut, sondern auch hörst, was Jesus zu dir sagt. Wenn er dir sagt, schau, wegen diesem Kreuz wirst du noch mit mir im Paradies sein. Durch meinen Tod an diesem Kreuz befreie ich dich von Schuld. Und an diesem Kreuz, da trage ich deine Schuld. Da trage ich deine Schmerzen. Da trage ich deine Krankheit. Da trage ich deinen Zerbruch. Da trage ich deine Lasten, deine Trauer, deine Hoffnungslosigkeit. Deine Situation, wo du drinnen bist mit deiner Arbeit. Da trage ich deine Enttäuschung über dich selber. Da trage ich deine Enttäuschung über das, wie es bis jetzt gelaufen ist. Da trage ich deine Hoffnungslosigkeit und dass du manchmal denkst, es geht nicht weiter. Da trage ich deine Scham. Da trage ich deine Tränen. Da trage ich deine Beziehungen. An diesem Kreuz, da trage ich alles. Und dann sagt er dir, und schau, es ist vollbracht. Es ist vollbracht für dich. Aus einem Grund, weil ich dich liebe. Jesus sagt, ich habe es vollbracht. Ich habe es gemacht. Du musst es nicht mehr vollbringen. Du musst es nicht machen. Aber du kannst es annehmen. Im Jesaja 53, da heißt es, er wurde verachtet. Von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus sagt, ich habe es vollbracht. Durch meine Wunden. Und ich glaube, die Liebe, die uns da von diesem Kreuz entgegenkommt, ich glaube, die sollte uns definieren. Und ich glaube, die Liebe, die sollte uns jeden Tag neu eine Identität geben. Ich glaube, die Liebe, die sollte uns tagtäglich heilen. Die Liebe, die sollte uns tagtäglich tragen, trösten, stärken. Die Liebe, die kann tagtäglich mit uns hoffen. Die Liebe, die kann mit uns ausharren, die kann mit uns aushalten, die kann mit uns brüllen, die kann mit uns lachen, die kann mit uns träumen, die kann mit uns tanzen, aber sie kann mit uns auch ganz still sein. Die Liebe, die kann uns tragen. Und Vater im Himmel, du hast deinen Sohn gegeben. Und das hat dich alles gekostet. Nur schon, den Jesus auf die Erde zu lassen. Und zu wissen, dass der Jesus wird sterben, dass der Jesus einen Moment wird haben, wo er komplett getrennt ist von dir. Das hat dein Herz gebrochen. Aber du hast gewusst, du machst das für uns, weil du uns liebst. Und Jesus, wir bitten dich, dass wir dich sehen und dass wir dich hören. Und ich bitte dich, dass du all die verschiedenen Situationen heute Abend siehst. Und ich bitte dich, dass du in die verschiedenen Situationen hineinredest. Jesus, wir brauchen das, dass du zu uns redest. Dass du Wort vom Leben hast. Dass du Wort von der Gnade. Dass du Wort von der Hoffnung hast. Amen.